So, meine Lieben, ist wieder gut zu verstehen, auch ganz hinten. Könnt mal die Hand heben? Gut, danke, super. Kommen wir noch in abschließender Stunde zusammen, wie immer es euch geht. Ich finde es einfach super, dass 700-800 Männer sich so einen Tag nehmen wie heute. Ich weiß, einige von euch sind sogar schon 3 Tage, so eine Männergruppe unterwegs, einfach gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Das spricht schon etwas vom Charakter. Ich will etwas lernen. Ich glaube, eine Sache, und ich hoffe, ich sage es meiner Frau und Mitarbeitern, ich will belehrbar bleiben, bis ich sterbe. Ein Mensch, der nicht mehr lernen will, nicht mehr hören will, der ist eigentlich lebendig tot. Und ich hoffe, das passiert mir nicht. Und da soll man sich auch gegenseitig ermutigen. Also super, dass ihr da seid. Ich wusste nicht genau, was ich machen will, aber die Lydia, man soll ja auch Frauen hören, hat vormittag gesagt auch, sie macht die Anspiele, damit wir einen Spiegel vor die Augen kriegen und mehr noch einen Spiegel zu Gott hin. Ehrlich sein mit uns selbst. Und das möchte ich jetzt als Thema machen. Wir lernen von Gottes Wort, dass es nicht so sehr zählt, was wir wissen. Wissen ist nicht unwichtig, aber das ist nicht das Letztwichtigste, sondern Gott ist das Wichtige, wie wir mit ihm leben. Und wir hatten vorhin in diesem Seminar mit Matthias einen Spruch, Sprüche 4,23, den können Sie Gott einrahmen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Im 1. Samuel 16,7 sagt Gott, der Herr sieht nicht auf das, was vor Augen ist, er sieht das Herz an. Wir als Menschen, wir sehen in erster Linie, was vor Augen ist, wie sich jemand benimmt, was jemand tut. Gott aber schaut auf das Herz. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich das Herz? Was meint die Bibel damit? Das Herz ist ja zum einen der quergestreifte Muskel in unserem Körper. Der pumpt jede Minute zwischen 4 und 12 Liter Blut durch unseren Körper. Das ist ja beeindruckend. Jede Minute. Und das pumpt der 24 Stunden lang ohne zu rasten, in der Regel 80 bis 100 Jahre. Es ist ein erstaunliches Organ, das muss man sagen. Aber wenn Gott über Herz redet, dann wissen wir, spricht er nicht über diese faustgroße Pumpe unter den Rippen. Er spricht vom inneren Menschen. Das ist auch in unserer Umgangssprache so eigentlich deutlich. Wenn ein Bursche mit einem Mädchen verliebt ist, dann sagt er, wenn er sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, meint er nicht, ich liebe dich mit ganzer Pumpe, sondern ich denke an dich Tag und Nacht. Das ist, was er eigentlich meint damit. Das Herz ist nämlich das Zentrum unseres Denkens. Im Hebräer Kapitel 4, Vers 12, da schreibt der Schreiber, wer immer das war, Hebräer 4, Vers 12, ein bekannter Vers, den zitieren wir relativ oft. Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, durchdringend zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das heißt, das Wort Gottes richtet unsere Gedanken und es richtet die Gesinnung unseres Herzens. In Matthäus 15, Vers 9 sagt Jesus einmal, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Hochinteressant, böse Gedanken kommen nicht vom Gehirn, sie kommen aus dem Herzen oder nicht vom Gehirn allein. Das heißt, das Herz ist unsere Gesinnung, unsere innere Haltung. Das ist, was wir eigentlich sind. Blaise Pascal, der ist schon lange gestorben, im 17. Jahrhundert gelebt, der hat mit 19 Jahren die erste funktionierende Rechenmaschine entwickelt und später das Pascalsche Gesetz der Physik. Mit 31 Jahren hat er eine Bekehrung zu Jesus erlebt. Und seine Erlebnisse schrieb er auf ein Stück Papier und auf Pergament und nähte die in seinen Mantel ein. Und später nach seinem Tod hat man all diese Notizen zusammengenommen und in das berühmte Werk Pensée, Gedanken, zusammengefasst. Und ein Satz, den Blaise Pascal gesagt hat, war: Die Argumentation des Menschen kommt von seinem Herzen. So wie wir argumentieren, das kommt nicht nur vom Hirn, sondern vom Herz. Darum, viel wichtiger als alle Information, die wir sammeln, ist unsere Einstellung, die Haltung, die wir Gott und Menschen gegenüber haben. Wir denken eben nicht nur mit unseren Gedanken, sondern wir denken mit unserer Einstellung, unserer inneren Haltung, mit unserem Herz. Das kann ich euch ganz leicht beweisen. Jetzt nach diesem Vortrag verlassen 700-800 Männer diesen Raum. Ihr alle habt genau dasselbe gehört. Ihr bekamt genau dieselbe Information, aber jeder geht hinaus und denkt etwas anderes. Weil wir nicht nur mit dem Gehirn denken, sondern mit der Gesinnung unseres Herzens. Und Gott richtet, er überführt unser Herz, nicht nur unser Denken. Charles Swindoll hat es einmal sehr schön geschrieben, ich lese euch das vor. Er schrieb: Je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, welchen enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zum Leben ist wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, als Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg, wichtiger als was andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung, mein Herz, ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder mein Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde und eine Familie. Das Bemerkenswerte daran ist, dass wir wählen, welche Einstellung wir einnehmen. Jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie Menschen sich in Zukunft verhalten werden. Das Unveränderbare können wir nicht verändern. Das Einzige, das wir tun können, ist die eine Seite zu spielen, die wir haben, unsere Einstellung. Ich bin überzeugt, dass das Leben aus 10% daraus besteht, was mir geschieht, und 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Und ich stimme ihm zu. Darum ist es so wesentlich, unsere innere Haltung zu prüfen und von Gott prüfen und uns überführen zu lassen. Ich hatte gerade gestern ein ganz nettes Gespräch. Ich war in der Klostermühle, das ist eins der Fackelträgerzentren in Deutschland, in der Nähe von Koblenz. Und da war ein ganz treuer Mann, der arbeitet schon 40 Jahre dort an der Klostermühle. Und ich habe ihm gratuliert, die 40 Jahre. Und er hat gesagt, ja, er verwendet oft einen Vers aus 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2, wo Gott über die Israeliten sagt: 40 Jahre habe ich dich in der Wüste wandern lassen, damit ihr erkennt, was in eurem Herzen ist. Und dann habe ich gesagt, Was hast du erkannt? Was ist in deinem Herzen? 40 Jahre. Und dann hat er gesagt, als junger Mann habe ich immer gedacht, wenn ich älter bin, kriege ich das Christenleben in den Griff. Und genau das Gegenteil ist der Fall. 40 Jahre später hat Gott mich etwas erkennen lassen, dass die Abgründe meines Herzens viel tiefer sind, als ich je dachte, und dass ich von Gott viel mehr ergriffen bin, als ich je erhoffte. Das hat er erkannt in seinen 14 Jahren Treue und Leben mit Gott. Wir kriegen es nicht in den Griff, müssen wir auch nicht. Wir müssen nur mal begreifen, wie sehr wir ergriffen sind von Gottes Liebe und seiner Größe. Und ich möchte heute über eine Sache sprechen, die uns helfen kann, unser Herz zu prüfen. Und das ist Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Wenn wir wollen, dass unser Herz, unsere innere Haltung gesünder wird, vor Gott und vor Menschen und uns selbst, da müssen wir uns immer wieder prüfen, ob wir ehrlich sind mit uns selbst. Beispiel, in Schladming, wo ich wohne, da haben wir diesen Winter die Skiweltmeisterschaft. Das ist ein großer Skiort und wir sind da mittendrin. Der Tauernhof, unser Freizeithaus, ist direkt im Zielgelände von diesem Planeistation. Und da gibt es jetzt manch gutes Geschäft zu machen. Aber moralisch, ethisch sind sie nicht alle ganz korrekt. Was tust du? Sagst du ja, das tut ja sowieso jeder? Oder sagt man, Herr, ich denke drüber nach. Oder Beispiel, du bist in Streit mit jemandem und du bittest eine Vertrauensperson um Rat. Aber du willst eigentlich keinen Rat, sondern du willst nur, dass er dir bestätigt, dass du richtig liegst und der andere blöd ist. Ich suche Rat, aber eigentlich nicht. Bin ich ehrlich mit mir selbst? Diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Bin ich ehrlich mit mir selber? Sage ich mir die Wahrheit oder nicht? Warum betone ich das so? Weil wir alle sind Experten darin, uns selbst zu belügen. Wir reden uns ein, dass wir etwas brauchen und kaufen es, obwohl wir es wirklich nicht brauchen und obwohl wir es uns gar nicht leisten können. Und dann kommt der Stress mit Schulden, mit Kredite, Streitpotenzial zu Hause. Wir gehen eine Beziehung ein, obwohl wir eigentlich wissen, es ist nicht klug. Und dann wird sie vielleicht schwanger, aber ich wollte sie ja sowieso nie heiraten. Und jetzt muss nachgedacht werden, ob wir abtreiben lassen. Wir lassen uns auf ein Geschäft ein, obwohl wir eigentlich wissen, es ist nicht ganz koscher, aber das macht doch jeder. Und dann kommt die unsaubere Geschäftsführung auf und wir müssen immer mehr Unehrlichkeiten erzählen. Die Frage ist, warum tun wir so etwas? Warum treffen wir so unkluge Entscheidungen? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir sind Weltmeister, uns selbst zu belügen. Und darum diese Frage, bin ich wirklich ehrlich mit mir selbst? Mit anderen Worten, warum kaufe ich dieses Auto, obwohl ich das Geld nicht habe? Ja, immer, die Winter werden immer härter, ich brauche ein Allrad. Ehrlich? Ist das der ehrliche Grund? Warum reagiere ich so zornig? Ja, weil der andere im Unrecht ist und ich im Recht. Ehrlich? Oder ist dein Stolz verletzt? Oder meine Frau sagt mir immer, ich bin ja schon 50, gell? Ich sehe nicht mehr so gut, ich bin immer froh, wenn das Pult niedrig ist, dann kann ich noch so schauen. Dann warum setzt die Brille nicht auf? Sag, ich weiß, wer lästig ist, habe ich es vergessen. Ehrlich? Ich bin zu eitel. Das ist die Wahrheit. Bei mir ist sie übrigens. Ehrlich sein mit uns selbst. Der Grund, warum wir das nicht gerne tun, ist, wir überführen uns selbst und ist im ersten Moment immer unangenehm. Ich bin ein eitler Kerl, will ich ja nicht sein. Und darum wollen wir es lieber gar nicht so genau wissen. Ich tue, was ich tue, weil das passt jetzt und lass mich in Ruhe. Das Problem ist nur das, wenn wir wollen, dass unser Herz gesünder wird, dann müssen wir uns die Frage immer stellen, bin ich ehrlich zu mir selbst? Denn wenn wir nicht ehrlich sind mit uns selbst, geschieht etwas, und das ist tragisch, unser Herz verhärtet sich und die Liebe in uns erkaltet. Ich rede oft mit Männern, auch in meinem Alter, die sagen, ja, ich bin schon Christ, aber weißt du was, zu Jesus, ich habe eigentlich keine Liebe, es ist zwischenmenschlich, es ist so wenig Gefühl und so weiter da. Es kann sein, dass deine Unehrlichkeit dein Herz hat erkalten lassen. Und darum ist es keine Nebensache, über die wir reden. Was unser Herz anbelangt, sind wir alle im selben Boot. Niemand ist erhaben, niemand ist davor geschützt. Wir alle haben ein Problem mit unseren Herzen. Warum weiß ich das? Weil in Jeremia 17, Vers 9, da müsst ihr euch auch einrahmen, da steht ein ganz wichtiger Vers. Jeremia 17, Vers 9, da lesen wir, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der dein Herz erforscht und deine Nieren, das heißt dein Inneres, prüft. Jeder Mensch hat ein trügerisches Herz. Ob das der 12-jährige Junge oder Mädchen ist oder die 75-jährige alte Großmutter. Alle haben ein trügerisches Herz und es ist unheilbar. Das heißt, niemand von uns ist in der Lage, das Herz selber zu heilen. Du kannst noch so viel Bibel lesen, Kirche gehen, Gutes tun. Du kommst nie an den Punkt, wo du sagen kannst, mein Herz bereitet mir keine Schwierigkeiten, habe ich unter Kontrolle. Es ist und bleibt ein Training, ein Leben lang. Interessant ist, Jeremia schreibt nicht, das Herz ist unehrlich, sondern er schreibt, das Herz ist trügerisch. Wir alle haben Menschen getroffen, wo du nach einer Minute weißt, der lügt. Der ist unehrlich. Und wir wissen, der lügt und er weiß es auch. Trügerisch ist etwas anderes. Trügerisch bin ich dann, wenn ich so viel Wahrheit zur Unwahrheit dazu mische, dass du es nicht bemerkst, dass ich lüge. Ich mische so viel Wahrheit mit Unwahrheit, dass ich in der Lage bin, dich und die Lage zu manipulieren. Und wir sind in der Lage, uns selbst zu belügen, indem ich ein bisschen Wahrheit mir selbst einrede, oder die habe ich ja, und ein bisschen Unwahrheit dazu mische und mich dann überzeuge, ja genau, so ist. Welch dumme Ideen haben wir uns selber schon verkauft? Jeremia 17,9 lesen wir, wer kennt sich mit dem Herz aus? Ist es nicht so, dass wir manchmal zurückschauen und uns fragen, ja, wie kann ich nur so blöd gewesen sein, dass ich dem Geld geliehen habe? Das hätte ich doch kommen sehen müssen. Wieso habe ich mich je auf die Beziehung eingelassen? Das hätte ich doch sehen müssen, bevor ich es angegangen habe. Warum habe ich das gekauft? Das war doch ein aller Blödsinn und das Geld fehlt mir jetzt. Und ich verstehe nicht, warum ich jemals so etwas sagen konnte. Antwort, Jeremia 17,9. Das Herz ist trügerisch. Niemand kennt sich mit ihm aus. Willkommen im Club. Darum, wenn wir nicht innehalten und unser Herz prüfen, dann wird unser Herz uns betrügen. Wir alle übrigens kennen Menschen, die sind schöner, schneller, reicher, bekannter als wir. Und manchmal sind wir überrascht und schockiert, wenn wir erfahren, wie diese Menschen eine dumme Entscheidung treffen, die zum Teil ihr Leben ruiniert. Wisst ihr, weil wir denken, ja, wenn ich so viel Geld hätte wie der, dann würde ich doch sowas nie tun. Immer manchmal fragt man sich auch Politiker, jetzt verdient der sowieso 100.000 Euro im Monat, ja, warum muss der noch was irgendwie heimlich da abzapfen? Wenn ich mal das verdiene, das käme mir doch gar nicht in den Sinn. Wenn ich so bekannt wäre wie der, dann hätte ich doch das niemals nötig, was der gesagt hat. Das hat er doch nicht nötig. Wenn ich nur so gut aussehen würde wie die, dann würde ich mich doch nie auf so einen einlassen. Warum tut die sowas? Wisst ihr, was die Antwort ist? Ganz einfach. Ihr Herz ist genauso trügerisch wie deins. Ist nicht kompliziert. Das Interessante dabei ist, wenn andere Menschen sich selbst belügen, dann erkennst du es relativ schnell. Meine Frau sagt manchmal, meine Frau hat eine bessere Intuition da, nach einem Gespräch mit jemandem sagt, der lügt sich dauernd selbst an. Wir kennen das sehr schnell. Bei unseren Kindern ist es offensichtlich. Warum hast du das Zimmer nicht aufgeräumt? Aber ich habe keine Zeit gehabt, ich musste lernen. Und du weißt, das Kind lügt und das Kind weiß es auch. Oder auch nicht. Aber du weißt, es ist faul. Das ist alles. Bei anderen erkennen wir es ziemlich schnell, aber nur bei uns selbst nicht. Da gibt es einen Spruch, der heißt, Stolz sieht den Fehler bei anderen, aber nicht bei sich selbst. Unser Herz ist trügerisch. Und wisst ihr, jeder in diesem Raum weiß haargenau, wovon ich rede. Da sitzt keiner drin, der sagt, keine Ahnung, von was spricht der Hans-Peter heute? Du weißt es genau. Und ich frage heute niemand von euch, dass du ehrlich gegenüber anderen bist, aber sei mal einfach ehrlich zu dir selbst. Warum bist du immer noch in deiner Firma? Oder ich frage die Mitarbeiter hier, warum bist du immer noch in Widernes? Sag ich, weil Gott hat mich berufen. Ehrlich? Oder ist die Wahrheit vielleicht, dass du nicht gehst, weil du Angst hast, nichts mehr zu finden? Die Wahrheit ist Angst. Das ist der Grund, warum du noch da bist. Aber ich frage, bei uns gibt es ja viele Hotels, wir leben 100% vom Tourismus. Warum baust du noch ein zweites Hotel? Ich sage, ja, das, sonst muss ich so viel Steuer bezahlen, die Gewinnspanne wird besser. Ehrlich? Vielleicht ist es vielmehr so, dass du deinem Vater und deiner Verwandtschaft beweisen willst, dass du auch etwas kannst und du hoffst, dass sie dich dann endlich mal für voll nehmen. Der Grund ist, du fühlst dich minderwertig. Oder warum hast du dir schon wieder ein neues Kleid gekauft? Ja, ich hoffe mehr. Die Wahrheit ist vielleicht, ich bin unzufrieden, ich fühle mich hässlich, unattraktiv. Der wahre Grund. Anfangs ist es bedrohlich, wenn man so ehrlich wird, weil dir bewusst wird, ich lebe eigentlich oft eine Lüge. Aber tatsächlich, es ist die befreiendste Sache der Welt, denn wenn du das erkennst, musst du dich nicht mehr von der Lüge bestimmen lassen. Und dann bist du ein Kandidat für die Liebe Gottes. Dann kannst du vielleicht zum ersten Mal, so wie du bist, mit deiner ganzen Ehrlichkeit, ich bin eitel, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich minderwertig, so kommst du zu Gott. Und wisst ihr, was das Schöne ist bei Gott? Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, aber du kannst Gott nie enttäuschen. Ist dir das bewusst?
Gott ist nie enttäuscht von dir. Denn damit er von dir enttäuscht wäre, müsste er sich zuerst in dir getäuscht haben. Aber Gott täuscht sich nie. Und darum kannst du ihn nie enttäuschen. Und es ist etwas so Schönes, so ehrlich, ohne Maske, zu Gott zu kommen und dann zu erleben, die Wahrheit macht mich frei. Auch über mich selbst. Und eine gute Übung ist, in den Spiegel zu schauen oder spazieren zu gehen und mal sich diese Frage stellen, der wahre Grund, warum ich dieses Auto will, ist. Der wahre Grund, warum ich die Scheidung will, ist. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund, warum ich nicht mehr in die Kirche oder in die Gemeinde gehe, ist. Da ist mal ein Mann zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, ist Ihnen aufgefallen, dass ich nie mehr in die Kirche komme? Der Pfarrer hat gesagt, ja. Da habe ich gesagt, willst du wissen, warum ich nicht mehr in die Kirche komme? Der Pfarrer hat gesagt, ja. Weil deine Kirche ist voller Heuchler. Da habe ich gesagt, ist nicht schwierig, einen Platz haben wir noch. Aber seht ihr, das ist die Lüge, die wir glauben. Das sind Heuchler und ich nicht. Und dabei bist du selbst der Lügner. Aber wir glauben sie. Wir mischen ein bisschen Wahrheit mit Unwahrheit und dann glauben wir eine Lüge. Der wahre Grund, warum ich mein Kind nicht konfrontiere, ist. Was ist es? Sei ehrlich, du musst es keinem anderen sagen. Erzähl deine alte Geschichte dein Leben lang. Aber sei ehrlich mit dir selbst. Wisst ihr, was Jesus am meisten geliebt hat? Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Welche Menschen können zu Jesus kommen? Und da haben wir in der Bibel eine eindeutige Antwort. Ausschließlich Sünder. Jesus starb weder für Christen, auch nicht für Atheisten, auch nicht für Hindus, für Buddhisten oder Moslems. Jesus starb nur für Sünder und sonst niemand. 1. Timotheus 1,15 sagt Paulus, dieses Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Wenn du kein Sünder bist, habe ich schlechte Botschaft für dich, kannst nicht zu Jesus kommen. Gibt es eine Geschichte von einem Prediger? Ich glaube, sie ist wahr, aber spielt auch keine Rolle. Ich glaube, in Indien war es. Der wurde an das Sterbebett einer Frau gebeten, vom Sohn dieser Frau, dass er mit der Mutter bete. Und dieser Prediger kam hin und die Mutter war keine gläubige Frau. Und der Prediger fragte sie, du kannst die Vergebung in Anspruch nehmen. Denn auch du bist eine Sünderin, so wie die anderen Frauen hier. Und die Frau antwortete zornig, vergleiche sie mich nicht mit den anderen Frauen, ich bin besser, ich bin eine anständige Frau. Dann hat der Prediger gesagt, dann tut es mir leid, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe leider kein Evangelium für Sie. Ich glaube, ich würde sowas nicht sagen, aber ich habe den Punkt verstanden. In Matthäus Kapitel 9, Vers 10, da lesen wir Folgendes, Matthäus 9, Vers 10. Matthäus 9, 10, es geschah, als er an dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder. Übrigens witzig, die Zöllner sind die Nächsten, es waren so viele Sünder, die haben sich gar nicht qualifiziert als normale. Immer Zöllner und Sünder, da arbeitet jemand beim Finanzamt, bis auch. Ja. Und sie lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sünden? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Sie, die Pharisäer, waren keine schlechten Menschen, es waren gute Menschen. Die haben sich bemüht. Aber es war nur ein Problem, sie waren Schauspieler. Nach außen haben sie so getan, als ob sie Gott ehren und alles für ihn tun. Aber eigentlich wollten sie den Applaus der Menschen und waren geldgierig. So wie die meisten von uns. Aber sie haben es nicht zugegeben. Im Lukas 18 ist diese fantastisch schöne Geschichte, Lukas 18, Vers 9, er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten. Das ist das Problem. Menschen, die auf sich selbst vertrauen, die sagen, mein Herz ist okay. Die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte nicht mal seine Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug auf die Brust und sprach: Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Seht ihr, ehrlich sein ist etwas, das Jesus so liebt. Und er hat kein Problem mit deiner Eitelkeit, mit meiner, mit unserem Geiz, mit unserer Gier, mit unserem Zorn, solange wir nur zu ihm kommen und sagen: Herr, ich brauche dich. Komm in mein Leben und werde du mein Herr. Und wir stehen immer wieder vor einer Weggabelung, wo wir uns entscheiden müssen: Will ich ehrlich sein vor Gott und Menschen oder spiele ich etwas vor? Und in Johannes 12 sehen wir diesen Konflikt ganz deutlich bei einigen der führenden Männer damals, nämlich in Johannes 12, 42. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an Jesus. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn, und hier kommt der Punkt, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das ist die Sache. Wollen wir Menschen beeindrucken und schauspielen und unser Herz uns betrügen lassen? Oder sind wir ehrlich und kommen zu Gott und lassen uns mit seiner Gnade beschenken und können auch Freiheit erfahren in vielen Bereichen unseres Lebens? Das ist die Weggabelung, vor der wir immer und immer wieder stehen. Und vor der stehst du und ich auch. Bin ich ehrlich? Das braucht oft viel Mut. Oder bin ich unehrlich und lasse mein Herz mich betrügen? Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ich glaube, der Grund, warum für viele Menschen in der Welt das Christsein so wenig wert ist, nichts wert ist, den Geschmack verloren hat, ist, weil sie Menschen treffen, die sich zwar Christen nennen, aber nicht ehrlich sind, sondern etwas vorspielen. Und ich möchte euch einfach einladen, ehrlich zu euch selbst zu sein und vor Jesus. Ich möchte noch abschließen mit einem Zitat von diesem Malcolm Muggeridge, den ich in der ersten Stunde erwähnt habe. Er kam ja zum Glauben in den 60er Jahren. Und als gläubiger Mann, sagte er, dann schrieb er Folgendes: Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen.
Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Rom. Ich habe sehr einfach Zugang zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich auch als älterer Mann teilhaben an Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Und manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in dieser Gesellschaft hat. Das ist Erfüllung. Aber ich sage euch, und ich bitte euch, mir zu glauben, multipliziere all diese kleinen Triumphe millionenfach. Ruhm, Erfolg, Vergnügen, Erfüllung. Zähle sie alle zusammen und sie sind nichts, weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Und das, was er geschrieben hat, korrespondiert mit der letzten Einladung Jesu, die wir in der Bibel haben, auf der letzten Seite der Bibel. Offenbarung 22, 17, sagt Jesus: Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, jeder der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Einladung. Und das wünsche ich jedem Menschen, den ich begegne, dass er das erfahren darf. Diese Verbundenheit, dieses Angenommensein, dieses Ehrlichsein vor Gott und auch vor sich selbst. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für all diese Männer, die gekommen sind, um von dir zu lernen. Ja, es geht nicht um kluge Menschenworte, es geht um so viel mehr. Es geht um Gottes Wort, der uns geschaffen und geliebt hat und der sich sehnt nach uns. Wir sind für dich unaufgegenbar. Und Herr, das hast du bewiesen, weil du sogar zu uns gekommen bist. Und so, Herr, so wollen wir durstig zu dir kommen. Durst nach wahrer Erfüllung. Durst nach Sinn. Durst nach Liebe, Durst nach Freude. Denn all das finden wir letztlich nur in dieser Beziehung mit dir, die uns befreit, der Mensch zu sein, der du uns geschaffen hast. Auch wenn es in dieser Welt limitiert bleiben wird, dürfen wir es schon schmecken, wie befreiend es ist, in deiner Gegenwart zu sein.